Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Für mich ist es ein bisschen ungewohnt, morgens zu predigen und zu wissen, dass wir abends nicht nochmal einen Gottesdienst haben. Ich gebrauche nämlich gerne mal den Morgengottesdienst so als Probe vor den Kameras. Das ist am besten, ich bin eh nicht so ein Morgenmensch, aber jetzt darf es auch morgen schon auf Anhieb klappen. Ist auch tatsächlich ein spannendes Thema, wie die Kinder, daraus kann man viel machen, da hast du recht, Melanie. Ich würde sagen, man könnte den Titel auch der Predigt auch den Titel geben, Harter Tobak. Es geht nämlich um Gottesfurcht. Darum geht es letztlich. Ich habe selten bisher über Gottesfurcht gepredigt und ich finde auch, man spricht selten über Gottesfurcht. Ich zumindest so in meinen Gesprächen. Ich frage mich, warum. Und ich frage mich, was wir so mit Gottesfurcht verbinden. Ich werde vielerlei Dinge ansprechen, deswegen einfach schon vorneweg, wenn dieses Thema, vielleicht auch, weil du dich noch nicht so oft damit befasst hast, neue Fragen in dir anstößt, dann lass dich nicht entmutigen. Nimm diese Fragen mit, geh diesen Fragen nach. Sprech mit anderen Leuten drüber, lies selbst in der Bibel, bete, frag Gott, was ist deine Antwort auf diese Frage, die ich heute neu bekommen habe? Viele von euch wissen es, oder einige, ich betreibe ja Theologie im Gym. Es gibt Theologie in Kirche, in Klöstern, an Universitäten. Ich mache das so in meinem Gym. Und zwar immer montags, wenn ich frei habe, mittags, komme ich dort an und da stoße ich immer auf denselben älteren Herrn. Wirklich fit, der Mann, 60, aber auch noch sehr wissbegierig. Und er hatte anscheinend schon mal in seinem Leben einen Trainingspartner, der Pfarrer war und leidenschaftlicher Theologe. Und jetzt sagt er spaßeshalber, dass ich so sein neues Opfer geworden bin. Immer gucke ich schon, wenn ich gerade Pause mache, oh, er kommt wieder. Und die neueste These seinerseits war, wir vermenschlichen Gott zu sehr. Wir vermenschlichen Gott zu sehr. Das hat mich selber auch echt zum Nachdenken gebracht. Meine Frage ist dann, wie sollten wir denn Gott sonst beschreiben, wenn nicht in unseren eigenen Worten? Wie sollten wir Gott begreifen, wenn nicht mit unserer menschlichen Wahrnehmung? Wir können ja nicht einfach in den Himmel zu Gott eindringen. Er muss sich uns zeigen. Ein Theologe, Hans-Jörg Bräumer, hat deswegen mal gesagt, jede Gottesbegegnung ist nicht zuerst ein Gehen des Menschen zu Gott, sondern ein Kommen Gottes in die Welt des Menschen. Unser heutiger Bibeltext veranschaulicht das richtig gut, wie Gott in unsere Welt kommt. Er kommt herab auf einen Berg und er begegnet den Menschen, und zwar dem Volk Israel. Und in 2. Mose 20, ab Vers 18, lese ich euch mal drei Verse vor. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr nicht sündigt. Wer ist das Volk Israel? Das Volk Israel, das stammt vom Glaubensvater Abraham ab. Und Gott ist Abraham tatsächlich persönlich begegnet. Er hat sich ihm offenbart. Die Bibel sagt, er sprach mit ihm wie mit einem Freund. Und der Enkel von Abraham, Jakob, dem Gott auch begegnete und ihm den Namen Israel gab, warum auch dann die ganze Nachkommenschaft Volk Israel genannt wurde, dieser Enkel von Abraham, Jakob und sein Sohn Josef, die wurden im Land Ägypten alt und als sie starben, versklavten die Ägypter die Nachkommenschaft von Abraham 400 Jahre lang. Und das, obwohl Gott einmal Abraham versprochen hatte, ich werde alle Nationen segnen durch dich, durch deine Nachkommen. Und dort in dieser Zeit, nach 400 Jahren, ruft Gott Mose. Und Mose geht zurück nach Ägypten und mit der Hilfe, mit Wundern und allem drum und dran, führt er, Gottes Hilfe, Israel aus Ägypten wieder raus. Und Gott versorgt sie durch Zeichen und Wunder in der Wüste. Er versorgt sie durch Fleisch und Brot vom Himmel. All diese Wundergeschichten lesen wir, bis sie dann zu dem Berg kommen, an dem Gott dem ganzen Volk begegnet. Und so wie wir vorhin gehört haben, jede Gottesbegegnung ist zuerst ein Kommen Gottes, ein Eindringen in die Welt des Menschen, nicht zuerst ein Gehen des Menschen. So gehen auch nicht die Israeliten dort am Berg etwa hinauf zum Himmel, sondern Gott kommt auf den Berg hinab. Und wie er kommt, sie haben sich 2 Tage lang auf dieses Kommen vorbereitet. Und zwar haben sie sich geheiligt, sie haben sich gewaschen, gereinigt, sie haben sich wirklich ausgerichtet mit allem, mit dem Herzen darauf. Sie wussten, Gott wird kommen. Und am 3. Tag heißt es dann, bebte die Erde, Donner, Blitz, Rauch, der ganze Berg erfüllte sich mit dem und sie erschraken und Mose führte sie aus dem Lager hinaus zum Berg und dort dann war Gott wie ein Feuer auf den Gipfel des Berges herabgekommen und ein lauter Posaunenschall hat sie alle erschreckt und sie nahm so seine Stimme wahr und so lesen wir, sie zitterten. Und sie standen von ferne an diesem Berg. Und sie sagten, Mose, rede du mit uns. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Was hat Gott ihnen nämlich gesagt? Er hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Das ist diese berühmte Stelle, auch wenn du nicht Christ bist oder vielleicht nicht viel vom Glauben kennst, die 10 Gebote sind einem bewandert. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Abbild machen von mir, von irgendetwas, was du um dich herum siehst. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. All diese Gebote, du sollst nicht stehlen, nicht töten. Diese Worte sprach er dort am Berg und als er sie gesprochen hatte, erschraken sie und zitterten sie so sehr, dass sie sagten, er soll nicht weiter mit uns reden. Diese Stimme wie eine Posaune, die alles übertönt, wie ein Feuer dort vom Gipfel des Berges. Mose, rede du mit uns, weil wenn Gott mit uns spricht, dann müssen wir wohl sterben. Obwohl sie sich vorbereitet hatten, obwohl sie geheiligt wurden, kam so eine Furcht über sie. Sie versteckten sich hinter Mose, wie ein Kind. Hinter dem Bein von seiner Mutter, wenn ein Erwachsener kommt, schüchtern. So versteckt sich das Volk Israel hinter Mose wie ein Kind, als Gott mit ihnen spricht. Das Besondere an dieser Szene ist tatsächlich, auch wenn sie, wie ich vorhin beschrieben habe, Gott schon erlebt haben durch Wunder und Zeichen, wie sie befreit wurden, wie sie durch die Wüste geführt wurden, ist es das erste Mal, dass sie tatsächlich Gottes Stimme hören. Sonst hat Gott immer mit einzelnen Menschen gesprochen, so wie mit Abraham, aber er hat auch zu Mose gesprochen. Das ist das erste Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte, wie wir es in der Bibel lesen, dass Gott mit einem ganzen Volk spricht. Und so spricht er mit Israel. Und Mose erwidert auf ihre Bitte, auf ihr zittriges Verstecken hinter ihm, mit drei Dingen, auf die ich jetzt genauer eingehen möchte. Er erwidert ihn: erstens, fürchte euch nicht, fürchtet euch nicht. Gott prüft euch, damit ihr nicht sündigt. Fürchtet euch nicht, Gott prüft euch, damit ihr nicht sündigt. Fürchtet euch nicht. Gott hatte bereits einmal auf jenem Berg mit Mose gesprochen. Und zwar war Mose aus Ägypten geflohen und dort an diesem Berg begegnete Gott ihm durch diesen berühmt-berüchtigten brennenden Dornbusch. Ein Busch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und als Gott mit Mose sprach, erschrak er damals auch. Er zitterte auch, doch er wusste, weil Gott ihm bewiesen hat, dass er tatsächlich sie aus Ägypten rausgeführt hat und sie versorgt hat, so wie er es auch Abraham schon damals versprochen hat, dass er segnen wird. Er hat es doch bewiesen. So wusste er, ich brauche mich nicht mehr fürchten. Und so muss sich auch das Volk Israel nicht fürchten. Sie sollen keine Angst mehr haben, aber Ehrfurcht vor ihm haben. Im Deutschen unterscheiden wir so zwischen zweierlei Arten von Furcht. Furcht, Angst, aber auch Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott ist gut. Furcht vor Gott, vor Menschen, vor allen möglichen Dingen in der Welt ist nicht gut. Was ist Ehrfurcht? Wie kann man es beschreiben? Ich würde sagen, Ehrfurcht ist wie ein gesunder Respekt. Ehrfurcht haben wir beispielsweise vor der Natur. Wenn du mal draußen warst, als es richtig gedonnert hat, falls dich mal ein Gewitter erwischt hat und du merkst, wow, ich bin echt klein und hilflos im Angesicht dieses Gewitters, dann bekommst du so eine gewisse Ehrfurcht in dir. Vielleicht warst du auch schon mal draußen auf dem Meer, hast einen heftigen Wellengang miterlebt und denkst, dieses Meer hat eine Kraft. Ehrfurchterregend. Ich will auch nie einem wilden Tier in der Wildnis begegnen. Mal am Löwe Auge zu Auge stehen und dann wissen, wenn er will, kann er mich jetzt zerfleischen. Wenn er will. Was bedeutet nun aber Ehrfurcht vor Gott, vor deinem Schöpfer? Da stehst du da wie ein kleines Kind. Wenn er wollte, könnte er den Boden unter deinen Füßen zum Beben bringen. Der Schöpfer aller Dinge, er könnte das Universum und alle Sterne in seiner Hand zusammenfalten. Er ist allmächtig, er ist ewig. Du lebst ein paar Jahrzehnte. Zu Recht sagt die Bibel in Psalm 8, Vers 4, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Doch nun sagt Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. So ehrfurchterregend Gott auch sein mag, fürchtet euch nicht vor ihm. Habt keine Angst vor ihm. Der allmächtige Gott steht auf eurer Seite. Er prüft euch nur. Was prüft Gott in diesem Moment? Er prüft, ob auch Israel auf seiner Seite steht. Sind sie für ihn so, wie er für sie ist? Wollen sie sein Volk sein, so wie er ihr Gott, ihr König sein will? Hören Sie auf ihn. Hören Sie auf seine Stimme. Und ich glaube, diese Frage gilt auch für uns. Hören wir auf Gottes Stimme? Hören wir auf Gottes Wort? Wollen wir uns ihm unterordnen wie einem König? Haben wir solche Art von Gottesfurcht vor ihm? Wie stehst du zu Gott? Ich denke an eine Schwester, Maria Magdala aus England. Sie ist eine kontemplative Nonne. Schwieriges Wort. Als sie sich mir und hunderten anderen in einer Versammlung vorstellte, da tat sie das mit den Worten: Ich lebe ein Leben der Keuschheit, des Gehorsams und der Hingabe. Wer bist du? Ich bin Schwester Maria Magdala. Ich lebe ein Leben der Keuschheit, des Gehorsams und der Hingabe. Mic drop. Andere stellen sich so vor und erzählen von ihrem Hund Fifi. Und sie erzählt so von ihrem Leben. Sie erzählt von ihrem Leben als kontemplative Nonne, Leben der Enthaltsamkeit. Sie hilft im Haushalt, sie isst, sie trinkt, sie schläft, aber sonst verbringt sie ihre Zeit damit, Gott anzubeten und in der Bibel zu lesen. Das macht sie mehrmals täglich, stundenlang. Manchmal isst, trinkt, schläft sie auch weniger, um noch mehr Zeit damit zu verbringen. Und sie weiß natürlich, dass nicht jeder zu so einer Lebensführung berufen ist. Nicht jeder kann überhaupt aufgrund der familiären oder beruflichen Verantwortung so ein Leben führen. Aber sie sagt, dass ihr Leben als Zeichen dafür stehen soll, wie ein Leben aussehen kann, dass Gott völlig hingegeben ist. Dass sich völlig Gott unterordnet. Amen. Für so etwas hat sie ihren Beruf hingelegt. Sie war Ärztin. Sie wollte sich ganz auf Gott ausrichten, in Ehrfurcht vor ihm, aber auch in Liebe. Was kann möglich sein, in solch einer Hingabe an inniger, liebevoller Beziehung mit Gott? Sie will auf Gottes Stimme hören. Ich habe auf dem Herzen, an der Stelle mal eine Message für die Singles zu geben unter uns. So oder so ähnlich könnte auch dein Leben aussehen. Der Apostel Paulus, er schreibt mal einen Brief. Und da heißt es in 1. Korinther 7, die Verse 32 bis 35. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch, seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um die Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre eigene Sorge, ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Vers 35. Ich sage euch das nicht ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Versteht mich und diesen Text nicht falsch. Es ist gut zu heiraten. Es ist ein Geschenk des Herrn. Er hat sich Ehe und Sex ausgedacht. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Bild dafür, wie Jesus die Beziehung mit der weltweiten Gemeinde, mit der weltweiten Kirche hat. Ein Leben als Single jedoch sollte das Ziel haben, ein ungeteiltes Herz für Gott zu haben. Ein ungeteiltes Herz für Gott, sich immer wieder neu auf ihn auszurichten. Und es ist letztes Jahr etwas Besonderes passiert in Amerika, in den Südstaaten, in Kentucky, die sogenannte Asbury Revival. Und das war eine Erweckungszeit von Wochen auf einem Campus eines christlichen Colleges. Und das war jetzt nicht so eine Erweckung, wo auf einmal zigtausende Menschen neu angefangen haben zu glauben und Wunder und Heilung und all das passiert ist, sondern es war eine besondere Zeit, wo sich diese College-Studenten und der ganze Campus und dadurch immer mehr Leute, die davon gehört haben, wie so Pilgerer dahin kamen, sich neu auf Gott ausgerichtet haben. Und das waren Leute um die 20, sogenannte Gen Z, die ganz neu in ihrem Herzen diesen Ruf hatten, wir wollen uns auf Gott neu ausrichten. Und sie haben Tag und Nacht war diese Kapelle dieses Campuses in Beschlagnahme mit Anbetung, mit Gebet, viel auch mit Bekenntnis, wo das Leben nicht so aussieht, wie sie wissen, dass eigentlich Gott will, dass ihr Leben ist. Und ich glaube, das ist ein Ruf für unsere Zeit. Dieser Bibeltext spricht mich deswegen auch an, solange er auch schon her ist, aber mit Begebenheiten wie diesen im letzten Jahr in Kentucky, in Asbury, ist ein Ruf für unsere Zeit. Es geht, glaube ich, nicht mehr so viel um Shows und um große Zahlen, sondern es geht um ein Herz, was auf Gott ausgerichtet ist. Ob du Single bist oder nicht, so wie Gott Israel am Berg prüfte, so glaube ich, dass Gott auch uns immer wieder prüft. Wofür leben wir? Wie leben wir? Leben wir für ihn? Ist unser Herz mit einer gesunden Portion an Ehrfurcht auf ihn ausgerichtet? So komme ich zum dritten, was Mose dem Volk Israel zuspricht. Lebt in Ehrfurcht vor Gott, damit ihr nicht sündigt. Das spricht Mose den Israeliten zu. Sündigt nicht, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Israeliten, sie sehen dieses verzehrende Feuer vor sich auf dem Gipfel des Berges. Und auch im Neuen Testament wird die christliche Gemeinde, und ich glaube, wir alle auch heute, genau daran erinnert. Es steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29. Eines dürfen wir nie vergessen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Und dieser Vers, über 1000 Jahre später, ist mit Blick zurück auf die Geschehnisse geschrieben, von denen wir eben gehört haben. Diesen Moment am Berg, wo Gott einen Bund schließen möchte mit den Menschen und sagt, ich will euer Gott und König sein. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was bedeutet das für uns? Wir sind aufgerufen, ein Leben zu führen in Ehrfurcht vor Gott, ohne Sünde. Ohne Sünde, die uns von ihm trennt. Wir sollen nicht zügellos leben, blind konsumierend, geldgierig, geizig, verbittert Gott oder anderen Menschen gegenüber. All das ist Sünde. Wir sollen nicht sexuell unmoralisch leben, unehrlich, egoistisch, lieblos. All das wird keinen Bestand haben vor dem verzehrenden Feuer Gottes. Deswegen schreibt Paulus, der Apostel, in 1. Thessalonicher 4, Vers 7 den Gläubigen, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Das ist nicht Altes Testament, das ist Neues Testament und es gilt auch für uns heute. Wie klingen diese Worte in deinem Ohr? Ein sündloses Leben. Das war nicht nur die Aufforderung Gottes an das Volk Israel. Auch nicht nur von Mose im Alten Testament. An alle Christusgläubigen. Ein anderer Apostel, Petrus, der ergänzt das. Er schreibt in seinem Brief 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und so sollen auch wir heilig sein. Dazu sind wir berufen, heilig vor ihm zu leben, anders als die Welt um uns herum, hingegeben, rein, ohne etwas, das uns von ihm trennt. Alles Schlechte, alle Sünde wird vor dem heiligen Gott nicht bestehen, sondern von seinem Feuer verzehrt, weggebrannt. Was kann dann überhaupt vor ihm bestehen? Wie können wir vor ihm bestehen? Die Israeliten dachten, sie müssen sterben in dem Moment, als Gott ihnen begegnete. Aber Mose, er trat dem Dunkel hinzu. Er ging nahe zu dem Ort, wo Gott war. Denn er wusste, sein Vertrauen liegt auf Gott. Sein Glaube lässt ihn bestehen. Wir alle sündigen. Wir haben gesündigt. Wir werden sündigen. Das ist sicher. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 8 steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Nur durch den rettenden Glauben können wir vor Gott bestehen. Daher heißt es weiter in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wie reinigt er uns? Durch das Blut seines Sohnes. In Vers 7, da heißt es, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn Gott einen Standard hat, dann bist das nicht du, dann bin das nicht ich. Sein Sohn, der als einziger ein völlig sündloses, hingegebenes Leben auf Erden führte, er ist Gottes Standard. Und sein Sohn gab freiwillig sein Leben für uns. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, die ganze Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, dass sie bestehen können. Wenn wir vor Gott kommen, früher oder später, rettet uns allein der Glaube. Gemessen an dem, was Gott uns von sich offenbart hat, so wurde der Glaubensvater Abraham gerettet. So wurden Mose und alle aus dem Volk Israel gerettet, die Gott vertrauten. Und so können auch wir vor unserem heiligen Gott bestehen. Dem Vater im Himmel, wie wir von aller Schuld, aller Scham reingewaschen sind. Durch Gottes Sohn, durch das, was er am Kreuz tat, dass er sein Blut für uns vergoss. Und mit Jesus, mit dieser Reinheit von seinem Blut, können wir durchs Feuer gehen. Es gibt ein Ritual, das so alt ist, wie man sich nur erinnern kann, in einem nordamerikanischen Stamm, den Cherokees. Dort wird ein Junge zum Mann, wenn er eine Nacht lang in der Wildnis auf einen Baumstamm aushält, sitzend und mit verbundenen Augen. Das muss so furchteinflößend sein. Jedes Geräusch kann dein Tod bedeuten. Und so sitzt ein Junge dort, bis das Sonnenlicht zum ersten Mal strahlt. Und dann nimmt er die Augenbinde ab. Und dann sieht er neben sich seinen Vater sitzen. Und er weiß, dass die ganze Zeit, wäre irgendetwas passiert, sein Vater eingegriffen hätte. Durch diese Feuerprobe kann er so gehen. So wie wir mit Jesus durchs Feuer gehen können. Jesus ist an unserer Seite, Gott ist an unserer Seite, mit ihm der ganze Himmel. Bei ihm sind wir sicher, wie so ein Junge mit seinem Vater, Bei ihm können wir uns verstecken, wie ein Kind, hinter den Beinen von Jesus. Danke, Jesus. So wollen wir nun mit all diesen Gedanken gemeinsam das Abendmahl feiern. Mit Blick darauf, was Jesus für uns getan hat, dass er uns gereinigt hat von all unserer Schuld, all unserer Sünde, mit der wir nicht vor Gott bestehen können. Wenn du hier bist, vielleicht noch nie das Abendmahl gefeiert hast oder auch diesen Glauben noch gar nicht für dich griffig hast, lade ich dich ein, jetzt in dem Moment, wo wir kurz still sind, ein Gebet an Gott zu richten. Jesus, bist du auch für mich gestorben? Darf ich durch dich auch ewig leben? Und auch wir allen anderen, die schon öfter vielleicht dieses Gebet gesprochen haben, die wissen, dass ihnen vergeben ist, nutzt trotzdem diesen Moment, um noch einmal neu Sünden vor ihm zu bekennen. Lass diesen Moment wirklich ein Moment sein, wo wir mal kurz still werden und der Heiligkeit Gottes bewusst werden. In gesunder Ehrfurcht, ohne Angst. Und ihm sagen, ich weiß, ich kann vor dir nicht bestehen. Allein das hier habe ich gestern oder heute wieder getan. Ich weiß, das kann nicht zusammenpassen mit einem heiligen Leben, mit einem heiligen Gott. Und danach feiern wir das Abendmahl. Und ich spreche euch am Ende auch noch richtig ermutigende Verse zu. Lass uns einen Moment still sein.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.